Diese Woche diskutieren wir den Zustand der Thüringer Brombeer-Koalition. Hintergrund ist, dass BSW-Fraktionschef Frank Augsten vergangene Woche seinen Rücktritt verkündet hat. Und dann schauen wir mal, was das für Auswirkungen haben könnte. Wir zeichnen am Dienstag auf und am Mittwoch wird ein neuer BSW-Fraktionschef oder BSW-Fraktionschefin gekürt. Und wir rätseln raten heute, wer das denn sein könnte. Außerdem gucken wir, was das für Auswirkungen haben könnte. Und das schauen wir uns anhand des Polizeiaufgabengesetzes an. Wir blicken auch in die kommende Woche. Da ist wieder Landtagsplenum und ein Sonderplenum, eine Sondersitzung, die Thüringer AfD beantragt hat, zu den explodierenden Benzinpreisen. Und auch in dieser Woche küren wir wieder den Top- und Flop-Thüringer. Seid gespannt.
Tacheles Thüringen. Der Polit-Podcast zur Lage im Land. Ein Podcast von Funke Medien Thüringen. Und wir, das sind in dieser Woche meine Kollegin Elena Vogel und ich.
Elmar Otto.
Ja, also kommen wir zu Top 1. Du hast es schon erwähnt, was könnte das für Auswirkungen auf die Brombeere haben, dass es demnächst einen neuen Fraktionsvorsitzenden oder wahrscheinlich eine neue Fraktionsvorsitzende beim BSW gibt?
Da würde ich ganz kurz einhaken und mal kurz nochmal in die vergangene Woche gucken wollen, was ist denn passiert. Vergangene Woche hat Frank Augsten, bisheriger BSW-Fraktionschef, nämlich seinen Rücktritt verkündet. Emma, weißt du noch, was der Grund war?
Der offizielle Grund war, dass Frank Augsten gesagt hat, ja, ich möchte gerne wieder inhaltlich arbeiten. Ich habe festgestellt, als Fraktionsvorsitzender komme ich gar nicht mehr dazu. Meine Schwerpunkte liegen bei ihm vor allen Dingen auch in der Landwirtschaftspolitik, dem Umweltschutz voranzubringen. Und andere Gründe könnten sein oder sind, Elena?
Er hat einfach keinen Bock mehr auf den Job und er hadert auch mit dem BSW. Ich hatte nämlich vergangene Woche dann noch mit ihm gesprochen zu seinen Rücktrittsgründen und da hat er das schon gesagt, was du jetzt auch gesagt hast hier. Ich würde ganz gerne mal wieder ein bisschen landwirtschaftlich arbeiten. Da gibt's im BSW eigentlich quasi niemand, der das besetzt. Landwirtschafts- und Umweltthema, muss dazu sagen, das Umweltministerium wird von BSW-Hand geführt, von Herrn Kummer nämlich. Im Spiel für das Umweltministerium war auch Frank Augsten, der war so ein bisschen traurig.
Nein, ich glaube, er war nicht traurig, dass er das Umweltressort nicht bekommen hat, weil, so wie ich es zumindest gehört habe, war es damals so, man hat ihm angeboten, auch Minister zu werden. Allerdings, nachdem der Zuschnitt dann des Ministeriums so wurde, wie er jetzt ist, ohne die Landwirtschaft, weil man gedacht hat, oh, bei Landwirtschaft ist ja Wirtschaft dabei, dann geben wir das mal der Wirtschaftsministerin, hat er gesagt, dann vielen Dank, dann verzichte ich. Und das war, glaube ich, einer der Punkte, wo er bis heute enttäuscht ist, dass es so gelaufen ist. Aber er hätte das Ressort in dieser Art und Weise hätte er nicht führen wollen. So sagt man zumindest. Ob das alles stimmt, wer weiß es schon.
Die Schmerzen, zumindest hatte ich das Gefühl, bei ihm waren schon relativ groß. Und der hadert, haben wir gerade eben gesagt, mit dem BSW noch nicht mal mit diesen großen Leitlinien. Ich glaube, das geht für ihn noch voll in Ordnung. Also dieser Friede und Kriegs und Friede als Debatte oder der Umgang mit der AfD. Ich glaube, das ist alles für ihn noch okay. Aber sein Herz ist ja wirklich im landwirtschaftlichen Bereich. Und da sagt er, da kann ich vielleicht irgendwann mal nicht mehr mitgehen mit der Partei, wenn denn dann die großen Leitlinien, die Grundwertekommission getagt hat und man die großen Leitlinien für die Partei bestimmt hat. Zum Beispiel, wenn das BSW beschließen sollte, zurück zur Atomkraft zu gehen, hat er gesagt, kann ich nicht mitgehen. Und für mich persönlich hat sich das so wie so ein bisschen so eine Distanz zum BSW angefühlt, als ich mit ihm gesprochen hatte.
Ja, ich habe auch den Einfluss, er hat sich irgendwie, Eindruck. Oder er fühlte sich, ja, nur danke, er fühlte sich so ein bisschen verloren zwischen diesen Fronten aus Kriegstreiberei und Kernkraftlobbyismus.
Kann sein. Also ob er sich da jetzt verloren fühlt, weiß ich gar nicht. Ich glaube wirklich, dass er mehr inhaltlich arbeiten möchte. Das nehme ich ihn komplett ab. Man muss dazu sagen, dass er als BSW-Fraktionschef eigentlich für das BSW einen guten Job gemacht hat. Oder ja, siehst du das
unwahrscheinlich,
anders?
Nein, ich sehe das ähnlich. Er hat unwahrscheinlich ausgleichend gewirkt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er ja auch irgendwann gesagt hat, warum tue ich mir das an mit dieser doch zumindest in Teilen sehr chaotischen Truppe?
Das kann sein. Er ist ja was anderes gewohnt gewesen.
Ja gut, er war früher bei den Grünen. Also da kann man nicht sagen, dass er was anderes gewohnt gewesen ist, ehrlich gesagt.
Naja, gut. Es war doch ein bisschen mehr Struktur dahinter als jetzt bei so einer neuen BSW.
Ja, aber er ist jetzt also Fraktionschef einer weitaus größeren Fraktion als der, der früher mal angehört hat und nie Fraktionsvorsitzender damals wurde. Er war allerdings mal Grünen-Landesvorsitzender, das stimmt schon. Aber vielleicht kommen wir jetzt noch mal auf die aktuelle Entwicklung zurück. Unser Kollege Fabian Klaus, der heute ein Interview mit dem CDU-Fraktionsvorsitzenden Andreas Bühl veröffentlicht hat. Und da ging es auch darum, was bedeutet eben diese Neuausrichtung an der Spitze des BSW für die Brombeere. Und da könnte man schon sagen, eine Tendenz ist möglicherweise, dass der Umgang mit der AfD ein anderer sein wird.
Also, um ehrlich zu sein, bin ich mir da nicht so sicher. Weil Frank Augsten hat auch schon dafür geworben, dass man die AfD anders behandelt. Wir erinnern uns beide, Frank Augsten hat sich damals getroffen mit AfD-Chef Björn Höcke zu einem Gespräch. Da ging es um den Richterwahlausschuss, und Staatsanwaltswahlausschuss, wie können die Stellen quasi besetzt werden? Wie kann man da endlich zu einer Einigung kommen? Da haben die sich getroffen, das wurde groß in der Presse berichtet, das wurde dann quasi ein Tabubruch, war das, weil man das bisher aus den anderen Fraktionen so nicht kannte. Augsten war das egal, hat das trotzdem gemacht und hat nachher auch gemerkt, hat halt nichts geholfen. Also er ist schon einer von denjenigen, die für eine progressive, sagen wir mal progressiven Umgang mit der AfD werben.
Aber Andreas Bühl hat eben jetzt auch gesagt, er hätte keine Schwierigkeiten, wenn bei AfD-Anträgen, die tiefgreifender behandelt werden müssten, wenn die beispielsweise dann in einen Ausschuss überwiesen werden würden. Und bislang hält man sich ja daran, dass dies nicht der Fall ist.
Aber das macht man doch wegen dem Koalitionspartner SPD. Das macht man, glaube ich, nicht aus intrinsischer Überzeugung. Ich glaube, hat die CDU in den vergangenen Monaten schon auch immer mal wieder durchblicken lassen, dass sie das eigentlich nicht so schlimm findet, wenn die überwiesen werden würden. Aber da stört sich innerhalb der Brombeer-Koalition doch vor allem die SPD dran. Und um die SPD quasi nicht wütend zu machen, in der Mangelung von anderen Worten quasi, um die Koalition nicht zum Zerbeißen, wie sagt man das, dann zum Spannen zu bringen quasi. zu bringen, hat man sich halt darauf geeinigt, man macht das nicht.
Ja gut, man hat sich ehrlich gesagt hat man sich ja ganz zu Beginn schon darauf verständigt und das sogar schriftlich festgehalten. Und darauf hat zum Beispiel SPD-Fraktionschef Lutz Liebscher auch immer mal wieder gerne hingewiesen und hat gesagt, ja, schaut doch mal in den Koalitionsvertrag. Und darin steht, ich zitiere mal, weil ich habe jetzt auch noch mal reingeschaut, es gibt keine Zusammenarbeit mit der AfD. Gespräche zu notwendigen parlamentarischen Verfahren und Entscheidungen sind aufgrund der Sperrminorität zu führen. Was heißt das? Ja, wir müssen ja vielleicht noch mal ganz kurz erwähnen. Die Brombeere hat eben keine eigene Mehrheit, sondern es gibt einen Patt im Landtag. CDU, SPD und BSW zusammen kommen eben nur auf genauso viele Stimmen, nämlich 44, wie AfD und Linke zusammen. Das heißt also nur, wenn man da Probleme sieht. Eine Ausschussüberweisung wäre aber natürlich keine Entscheidung aufgrund der Sperrminorität. Also könnte man sagen, was soll das? Das muss es ja nicht geben. Auf der anderen Seite, warum, wir haben es ja beim letzten Plenum, beim letzten Sonderplenum, also der Landtagssondersitzung, zum Thema Zalando ausgesehen. Da haben sowohl die Brombeere als auch die Linke und die AfD Anträge eingebracht und hinterher haben sie sich die gegenseitig weggestimmt. Und der Effekt war, dass es gar keinen Effekt gab. Also man hätte sich diese ganze Veranstaltung sparen können, wenn man sowieso hinterher daraus keinen Vorteil ziehen kann.
Ich finde, da haben sich die drei Koalitionspartner in der Koalitionsvereinbarung auch bewusst schwammig ausgedrückt. Weil was das BSW und auch CDU quasi sagen werden, ist, die Überweisung eines Ausschusses oder eines Antrags in den Ausschuss, entschuldigt, ist noch keine Zusammenarbeit mit der AfD. Also da ist dieses Wort Zusammenarbeit mit der AfD ist relativ schwammig und bietet Spielraum für Interpretationen. Die SPD wird sagen, hey, so war das nicht vereinbart. BSW und CDU wird sagen, na, eine Zusammenarbeit ist das aber nicht. Und wie es dann so ist, da wird man sich so ein bisschen kabbeln. Aber nachher, glaube ich, wird das gar nicht so eine nennenswerte Auswirkung haben.
Aber es könnte natürlich dazu führen, eventuell, man hat dann plötzlich einen Antrag der AfD im Ausschuss und dann bekommt er eine Mehrheit im Ausschuss. Das könnte ja sein, weil man sagt, ja, inhaltlich, wenn wir da jetzt schon drüber reden und sagen, ja, inhaltlich ist der gar nicht so schlecht, warum sollte man ihn dann im Ausschuss ablehnen? Und das würde ja wieder an dieser Brandmauer-Erzählung der CDU kratzen.
Aber da hat sich doch Bühl auch im Interview relativ deutlich zu verhalten. Der hat nämlich gesagt, naja, wir können ihn gerne diskutieren, den Antrag, aber dass es da dort dann zu einer Mehrheit kommt, das sieht er nicht.
Ja, aber warum, wenn ein Antrag gut ist, also muss man sich ja wirklich mal die Frage stellen, warum soll er dann keine Mehrheit bekommen? Schwierig, oder nicht?
Ist schwierig und ist vielleicht jetzt auch der erste Schritt oder die ersten paar Schritte, die gegangen worden sind, zur Vorbereitung hingehend auf, bleibt die Brandmauer so bestehen, wie sie jetzt ist.
Gut, man muss vielleicht noch einmal ganz kurz dazu sagen, klar, in Thüringen ist der AfD-Landesverband ein spezieller und er wird nicht ohne Grund vom Verfassungsschutz als rechtsextrem eingestuft, aber dennoch sind natürlich die einzelnen Landtagsabgeordneten keine Rechtsextremisten. Und deswegen, ja, schwierig da, wenn man sagt, wir diskutieren einen guten Antrag im Ausschuss, warum geben wir denen dann hinterher keine Mehrheit, wenn wir eigentlich der Meinung sind, dass da was dran ist? Oder wir diskutieren, ist das dann nur eine Showveranstaltung in einem anderen Gremium? Kann ja auch sein, in einem kleineren, also dem Ausschuss.
Es ist natürlich man hat damit natürlich eine Außenwirkung. Und deswegen macht man das ganze Spiel ja auch mit. Man möchte nach außen hin transportieren, wir wollen mit Rechtsextremen oder mit einer Partei, die als rechtsextrem eingestuft wird, nicht zusammenarbeiten, nicht koalieren. Koalieren.
Koalieren.
Und da hat man sich quasi die Grenze gesetzt. Also man macht das, um diese Außenwirkung aufrechtzuerhalten, was dann in diesem kleinen Landtag quasi dann passiert, ist nochmal eine ganz andere Sache.
Okay. Kommen wir vielleicht dann zu unserem zweiten Thema. Wie sieht's aus bei den Kandidaten um die Nachfolge von BSW-Fraktionschef Frank Augsten?
Da haben sich, Elmar, witzigerweise selbst ein paar Kandidaten ins Spiel gebracht. Ein paar andere Kandidaten wurden ins Spiel gebracht. Es haben sich vier Abgeordnete quasi mehr oder minder offiziell um den Vorsitz beworben. Relativ viele, würde ich mal meinen.
Ja, also das nenne ich mal Vielfalt, oder? Also besser als nur, wir haben uns gleich vor der Wahl schon auf einen oder eine verständigt.
Ja, man sieht aber auch wieder, wie machthungrig dann doch die einzelnen Landtagsabgeordneten sind.
So. Okay, um wen handelt es sich zum Beispiel?
Was ich, als ich mit Frank Augsten gesprochen habe, ganz interessant fand, war, dass er selbst einen Namen ins Spiel gebracht hat. Er hat das erst so angeteasert, es könnte ja auch eine Nachfolgerin sein, hat er gesagt. Und dann meinte er, es sei gut, wenn man jemanden habe, der schon Parlamentserfahrung hat, und hat dann gesagt, das könne er sich, also den Posten könne er sich auch für Sigrid Upach ganz gut vorstellen. Sigrid Hubach ist eine ehemalige Linke Bundestagsabgeordnete, hat also schon Parlamentserfahrung, ist bisher tatsächlich, finde ich, eher zurückhaltend aufgetreten. Man hat nicht so richtig viel von ihr gehört, außer bei einer ganz bestimmten Sache. Elmar, weißt du, worauf ich anspiele?
Du meinst die Fahrerflucht?
Ja, ich meine die Fahrerflucht. Ein Unfall ohne Personenschaden war das. Ich glaube, ein Blumenkübel oder so hat sie umgefahren. Ich bin mir gerade gar nicht mehr so richtig sicher. Und dann wurde ihre Immunität aufgehoben. Also, ja.
Ja, dann gibt es ja noch weitere Kandidaten. Es ist nämlich ein Quartett, das da die Hüte in den Ring werfen könnte morgen, wenn es dann wirklich so kommt. Dazu zählt auch jemand, der früher schon einer anderen Partei angehörte, nämlich Roberto Kobelt, ein ehemaliger grüner Landtagsabgeordneter, der schon von 2014 bis 2019 im Thüringer Landtag saß, damals eben für die Grünen. Weißt du, will ich mit meinem Wikipedia-Wissen mal glänzen, was er auf jeden Fall mit Sigrid Hubach gemeinsam hat?
Bei ihm wurde auch die Immunität schon aufgehoben?
Nein, das war nicht, dass ich wüsste, okay, er hatte auch mal Probleme mit Unterhaltszahlung. Nein, das meine ich nicht. Sondern beides sind Architekten.
Ach.
Ja, okay. Frau Hubach hat irgendwie an der FH Erfurt studiert und Herr Kobelt an der Bauhaus-Uni.
Eine Architektenspitze dann.
Hm. So, wer steht noch zur Wahl, möglicherweise?
Zur Wahl steht noch Dirk Hoffmeister. Dirk Hoffmeister war schon einigermaßen laut innerhalb des BSW, innerhalb der BSW-Fraktion. Er ist Bildungspolitiker. Hoffmeister ist mir in Erinnerung geblieben, oder mit Hoffmeister hatte ich relativ viel zu tun, als es darum ging, dass die Schüler streiken bezüglich der Wehrpflicht. Und er fand das damals immer nicht so richtig gut, dass diese Schüler gegen die Wehrpflicht gestreikt haben. Ging gar nicht mal so sehr um das Thema, sondern weil er findet, dass die Schüler doch lieber in den Unterricht genießen sollten oder in den Unterricht gehen sollten, als quasi dann zu streiken. Er hat gesagt, naja, streiken kann man ja auch außerhalb der Unterrichtszeiten. Genau. Das ist Dirk Hoffmeister. Und dann haben wir noch eine Person.
Ja, und zwar Ralf Hutschenreuter. Bei dem denke ich ja manchmal als erstes immer an Porzellan, wegen des Nachnamens. Aber er ist Rechtsanwalt und Justizpolitiker. Und der hat auch seinen Hut in den Ring geworfen. Er ist ehrlich gesagt auch noch nicht sonderlich mit besonderen, herausragenden politischen Initiativen bekannt geworden.
Ist bisher auch blass geblieben, finde ich.
Ja, das, ich wollte es nicht so streng ausdrücken, aber...
Einer derjenigen, die sich auch mit der Presse bisher immer ein bisschen zurückhaltend, also es gibt Leute, die sind da relativ offen und machen viel Pressemitteilung und solche Sachen. Und er ist da jetzt nie irgendwie großartig aufgefallen.
So, wer ist unser Favorit oder unsere Favoritin?
Ich denke mal, es wird Frau Hubach sein, einfach aus dem Grund, da Herr Augsten schon für sie geworben hat, quasi. Und ich denke, da wird ein Großteil der Fraktionsmitglieder quasi folgen. Was denkst du?
Ich glaube das auch. Man hört es ja auch aus der Fraktion beziehungsweise aus der BSW-Spitze. Es tut mir auch so ein bisschen leid, dass ich es eigentlich so formulieren muss, aber manchmal wird sie sogar bezeichnet als, ja, das könnte gut eine Marionette von Katja Wolf und Herrn Schütz sein, dem Digital- und Infrastrukturminister, sie also sich leicht steuern ließe, heißt es. Und dementsprechend würde man sagen, ja, mit der haben wir am wenigsten Probleme. Roberto Kobel, der auch noch so als zweiter möglicher Fraktionsvorsitzender gilt, da sagt man, ja, der ist schon ein sehr eigensinniger Kopf. Der sagt auch offen, wir müssen uns mal mehr beispielsweise von den Koalitionspartnern abwenden, beziehungsweise abgrenzen, abwenden nicht, abgrenzen. Und darauf hat man nicht unbedingt Lust, sondern man neigt schon dazu zu sagen, okay, wir dürfen nicht zu einheitlich sein, aber wir wollen jetzt nicht auch gleich Stress verursachen. Deswegen glaube ich, hat Kobelt schlechtere Karten als Frau Hubach.
Das glaube ich auch. Ich glaube auch, dass nochmal eine Rolle spielen wird, ist, wie beeinflussbar ist der neue oder die neue Fraktionschefin, nicht nur von Katja Wolf und möglicherweise Steffen Schütz, sondern auch, wie ist der Einfluss von Berlin, quasi also von der Bundespartei, auf die Person. Ich glaube, das sollte man auch mit bedenken.
Und dann kommt noch hinzu, wenn wir jetzt nochmal auf die beiden anderen gucken, also Dirk Hoffmeister, da sagt man ja gut, der hat einfach keinen Rückhalt in der Fraktion, der ist auch zu oft schon angeeckt mit seinen Positionen. Und bei Ralf Hutschenreuther sagt man ja einfach zu unerfahren im politischen Geschäft, lieber nicht. Also es wird wohl auf eine der beiden rauslaufen und ich würde auch sagen, Frau Hubach hat da die besten Karten und dann sind wir mal gespannt, ja.
Wer oder doch, wer es wird.
Ja, wer das Rennen macht wird. Und vor allen Dingen, wie sich dann die BSW-Fraktion entwickelt darunter.
Auf jeden Fall. Elmar, du hast uns doch ein anderes Thema mitgebracht.
Ja, vielleicht reißen wir es nur ganz kurz an, weil mit Blick auf die Zeit, die läuft uns gerade schon ein wenig davon.
Das ist, weil du so eine Quasselstrippe bist.
Ja, das genau. Du musst das besser unterbinden künftig. ja, woran man eventuell schon etwas erkennen könnte, dass es Änderungen gibt, wenn es dann eine neue BSW-Führung gibt, sind die Auswirkungen, die es auf das Abstimmungsverhalten beim Polizeiaufgabengesetz haben könnte. Da sagt Innenminister Georg Mayer von der SPD immer, es wird ein Polizeiaufgabengesetz geben, aber er weiß eben auch, ohne Mitwirken der Opposition kann die Brombeer-Koalition eben diese innenpolitische Reform gar nicht umsetzen.
Das Polizeiaufgabengesetz, das regelt, wie es so schon heißt, die Aufgaben der Polizei, oder was war das genau?
Genau, aber dafür braucht man eben zur Mehrheitsbeschaffung entweder die Linke oder die AfD. Und von beiden weiß man, sie sehen das, was da jetzt bislang vorgelegt wird, sehr kritisch und sogar innerhalb des BSW, da gibt es ja, sagt man, ja, in Anführungsstrichen kleine Privatfehde zwischen dem BSW-Innenpolitiker Sven Künzel und dem Innenminister Georg Mayer, weil Künzel warnt immer vor zu viel staatlichen Eingriffen. Und da ist er durchaus auf einer Linie, wenn man so will, mit der Linken. Katharina König-Preuß beispielsweise, die fordert ganz klar Bürgerrechte, Freiheitsrechte, Versammlungsrechte, die müssten gewahrt bleiben, also Grundrechte insgesamt. Und dabei stößt natürlich auf Ablehnung, dass mit dem Polizeiaufgabengesetz automatisierte Überwachung durch Datenanalyse-Tools oder auch Präventionsmaßnahmen ohne richterlichen Beschluss möglich sein würden.
Also hofft man sich jetzt auf Zustimmung mit der AfD oder? Was sagt denn die AfD dazu? Fragen wir es mal so.
Ja, also mit der AfD, da würde es natürlich kein Polizeiaufgabengesetz geben können, weil dann wäre jetzt, sag ich mal, die Brombeere am Ende, ne? Und der SPD-Innenminister, in dessen Ressort das Aufgabengesetz ja fällt, der würde den Teufel tun, um da nur ansatzweise Stimmen von der AfD mitnehmen zu wollen.
Aber wie finden die das denn?
Ja, wie finden die das? Also der AfD-Innenpolitiker Ringo Mühlmann, der zum Beispiel stört sich unter anderem daran, dass da so eine Passage drin auftaucht, dass gewaltbereite Extremisten eine Fußfessel auferlegt werden könnte. Und er sagt, hat irgendwann mal so zumindest argumentiert, weil ja in Thüringen der Verfassungsschutz und damit letztlich Mayer bestimme, wer ein Extremist sei, sehe man das sehr kritisch. Also da könnte man sich vorstellen,
hat
dass...
Hat Mühlmann Angst davor, bald eine Fußfessel zu bekommen?
Klingt vielleicht ein bisschen so, ne? Dass zumindest einige AfD-Politiker und eventuell Abgeordnete befürchten, nicht mehr ganz so eine große Bewegungsfreiheit zu haben.
Also halten wir fest, mit den Stimmen der AfD wird das wahrscheinlich auch nicht passieren. Und mit den Stimmen der Linken wahrscheinlich auch nicht. Hat sich zumindest so angehört.
Genau, also auf jeden Fall. Ich meine, wenn es dann ein Gesetz geben soll, muss es ja, muss irgendwas passieren. Es kann also sein, die AfD stimmt dagegen, die Linken enthalten sich. Dann wäre die Brombeere, hätte natürlich auch eine Mehrheit. Es gibt ja solche Spielchen, dass man sagt, wir sind jetzt nicht dafür. Aber die Linke wird natürlich auch ihre Enthaltung definitiv an Bedingungen knüpfen und sagen, ihr müsst irgendwas verändern. Die Grundrechtseingriffe sind aus unserer Sicht, aus linker Sicht zu hoch. Und wenn das nicht passiert, wird es eine lange Diskussion, eine lange Debatte um dieses Polizeiaufgabengesetz, was aber in der kommenden Woche zunächst nicht diskutiert werden soll und nicht auf der Tagesordnung, also bislang zumindest nicht, und es ist auch scheinbar nicht geplant, auf der Tagesordnung des regulären Landtagsplenums steht.
Das war ja eine 1er Überleitung. Dann schauen wir doch nochmal in die nächste Woche. Und zwar hat die AfD eine Sondersitzung, ich hatte es schon angeteasert, beantragt. Grund ist, dass die Benzinpreise in den vergangenen Tagen, Wochen so in die Höhe geschnellt sind. Die Sondersitzung hat den Namen Tanken darf in Thüringen kein Luxus sein, staatliche und konzernseitige Preistreiberei beenden und Kraftstoffpreise senken. Emma, ist das irgendwie sinnvoll, dass die AfD das gemacht hat, dass die AfD das auf die Tagesordnung quasi gesetzt hat, oder?
Ja, also innerhalb kürzester Zeit ist es jetzt ja das dritte Sonderplenum. Es gab einen schon von der AfD, wo sie sich auf den Innenminister eingeschossen hat. Das hat auch irgendwie keine Auswirkungen gehabt. Dann gab es eine Landtagssondersitzung beantragt von der Linken. Da ging es um Zalando, um das Aus des Zalando-Standorts in Erfurt. Ein wichtiges Thema, aber auch da hatte die Sitzung überhaupt keine Auswirkungen. Und genauso wird es natürlich hier ausgehen. Also mit dem Antrag der AfD verbunden sind Forderungen, also CO2-Abgabe, unverzüglich abschaffen, Mehrwertsteuer auf Kraft- und Heizstoffe senken, also von den 19% auf 7%, zumindest zeitweise. Und dann spricht sich die AfD auch noch dafür auf, Lieferungen von Erdöl und Erdgas aus Russland wieder aufzunehmen und dass sie dann mit irgendwie eine Mehrheit kriegen sollte, ist natürlich illusorisch. Und außerdem sind das alles Themen, die im Bund entschieden werden. Man kann also nur immer an die Bundesregierung appellieren.
Hm? Ich wollte gerade sagen, und dabei hat der Bund jetzt ja eigentlich erst eine Spritpreis-Taskforce eingerichtet. Immer wenn es Probleme gibt, habe ich den Eindruck, richtet man erstmal eine Taskforce ein. Und so ist es auch dieses Mal wieder passiert. Und die soll klären, wie es überhaupt zustande kommt, dass die Benzinpreise innerhalb Deutschlands, im europäischen Vergleich, ist Deutschland tatsächlich herausragend, was die Energiepreise im negativen Sinne quasi angeht. Was es damit auf sich hat, dass es in anderen Ländern halt eben nicht so ist und nur in Deutschland so ist. Und für mich hört sich das tatsächlich ein bisschen an wie, naja, wir machen halt was oder wir zeigen, dass wir da sind, aber es verpufft einfach.
Und das ist nach dem Motto, wenn ich nicht mehr weiß, bilde ich einen Arbeitskreis. Und es ist wie so oft einfach zu spät. Also jetzt geht es ja auch die Forderung um von der Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche, die gesagt hat, Tankstellen sollen nur noch einmal am Tag den Preis erhöhen können. Das klingt gut. Der ADAC hat schon davor gewarnt, ja, aber wenn sie das nur einmal am Tag können sollen, dann werden sie wahrscheinlich die erste Erhöhung, die wird so hoch sein, weil sie wissen, es geht nur noch einmal. Also es hat alles irgendwie seinen Pferdefuß. Zumal diese Praxis gibt es auch schon in Österreich. Also man hätte sich schon viel früher darüber Gedanken machen können, weil man ja wusste, was passiert. Also der Krieg im Iran stand bevor. Trump hatte ihn schon immer angekündigt, der US-Präsident. Und es kommt dann immer so hinterher, dass man, ach so, jetzt die Benzinpreise bei Diesel 2,20 Euro, bei E10 bei 2,10 Euro bis 11 oder sowas, das gibt's doch gar nicht, das hätten wir uns gar nicht denken können.
Bringt mich zu der Frage, ob du denn überhaupt noch Auto fährst.
Viel, viel weniger als früher auf jeden Fall, ja.
Ich bin gesegnet, ich habe nämlich keins.
Ja, kommen wir zum Abschluss noch zum Top und Flop der Woche.
Elmar, wie willst du es haben? Zuerst den Top der Woche oder zuerst den Flop der Woche?
Ja, beschließen wir den Podcast doch mit etwas Schönem, also beginnen wir mit dem Flop. Mein Flop der Woche ist Thomas Kemmerich.
Vielleicht sagst du noch mal, wer es ist. Er ist jetzt nämlich verschwunden von der Bildfläche.
Ah, Thomas Kemmerich ist, wer war es noch gleich? Also Thomas Leonhard Kemmerich, genau, und ich glaube, er hat sogar noch mehr Vornamen, war der ehemalige und vor allen Dingen langjährige FDP-Vorsitzende von Thüringen und auch Fraktionsvorsitzende der FDP, als die noch im Thüringer Landtag saß, und gehört jetzt dem Team Freiheit an.
Was ich kurz dazu sagen möchte, ist, dass Thomas Kemmerich, habe ich erst kürzlich wieder gesehen, seine Briefe immer noch auf seinem Briefkopf immer noch Ministerpräsident, Thürings Ministerpräsident AD stehen.
Ach, da war ja noch was. Genau. Außerdem war er der kürzeste Ministerpräsident aller Zeiten und wurde damals auch mit den Stimmen der AfD zum Ministerpräsidenten gewählt, was ein Beben in Thüringen und in ganz Deutschland, ein politisches Beben auslöste. Und alles andere ist bekannt und Geschichte. Und jetzt ist er eben mit dem Team Freiheit unterwegs. Und ich saß jüngst auf irgendeinem sozialen Medium, fand das sehr, sehr, naja, lustig. Aber ich dachte mir, das ist auch eine Karriere. Und zwar in Schwerin ist er, glaube ich, am Donnerstag. Und was macht man? Macht er da? Was kann man mit ihm machen? Bier trinken, Kaffee trinken? Nein, sein Format heißt tatsächlich Currywurst mit Kemmerich. Jetzt bin ich bekennender Currywurst-Fan, aber ich werde definitiv nicht nach Schwerin fahren. Und ich habe gesagt, naja, deswegen ist er für mich der Flop der Woche. Das ist auch eine Karriere vom Friseurkettenchef und FDP-Vorsitzenden zum Feinkostkönig.
Vor allem kann man sich da ja die Frage stellen, wo bleibt denn die Bratwurst? Es ist tatsächlich ein schneller Umschwung.
Ja, das gut. Kemmerich, muss man wissen, ist natürlich gebürtiger Aachener. Ich weiß gar nicht, was man da jetzt so isst. Nicht unbedingt Bratwurst. Aber bei der FDP finden wir noch eins ein. Und vor allen Dingen, wir müssen unbedingt noch mal kurz darauf zu sprechen kommen. Kemmerich hat ja wirklich eine moderne Kurzhaarfrisur. Okay, für die, die ihn nicht kennen sollten, er trägt Glatze. Und wer trägt jetzt noch Glatze, Elena?
Oh, eine Parteikollegin von Herrn Kemmerich.
Nein.
An eine ehemalige Parteikollegin.
Genau.
Sorry. Frau Büttner hat sich nämlich jetzt tatsächlich eine Glatze schneiden lassen.
Das ist die FDP-Generalsekretärin. Und wie findest du es?
Ich habe es mir angeschaut. Sie hat es ja dann auf den sozialen Medien veröffentlicht. Ich muss sagen, steht ihr gut.
Und sie hatte früher Locken. Und wer in dieser Runde hat noch Locken? Auch wenn ihr das momentan nicht sehen könnt, weil meine Haare zum Blut geformt hast. Also ich könnte mir vorstellen, lass uns mal über eine Wette nachdenken.
ja, wenn der Einsatz... nee, ich glaube nicht, dass ich das mache.
Okay, gut, dann kommen wir nach diesem kleinen Sidekick dann zum Top der Woche.
Zum Top der Woche. Den habe ich mitgebracht und zwar ist das Lennart Geibert. Lennart Geibert ist Vorsitzender der Jungen Union, CDU, Landtagsabgeordneter auch. Und für mich, ich habe ihn mitgebracht, weil er hat gegen die Schließungspläne beim Thüringen-Kolleg von Bildungsminister Christian Tischner, der ja auch von der CDU ist, und gesagt hat, naja, das Thüringen-Kolleg sollte geschlossen werden. Und Geibert hat nämlich gekämpft dagegen und sich quasi gegen die Fraktionslinie gestellt. Und ich fand das ganz gut. Aber es gibt ein Aber. Und zwar wurde Geibert dann anscheinend doch ein bisschen zurückgepfiffen. Erst hat er quasi gesagt, ja, hier wollen wir nicht. Und dann hieß es aber, hat er sich später quasi bei unseren Kollegen Fabian Klaus, glaube ich, nicht mehr gemeldet gehabt.
Genau, und im Koalitionsarbeitskreis ist er auch deutlich zurückhaltender aufgetreten. Mhm. Da muss man wissen, also da sitzen eben die Spitzen von CDU, BSW und SPD drin und hat dann quasi gesagt, na ja, jetzt höre ich mir das erstmal an, was der Bildungsminister, also mein Parteifreund, zu sagen hat. Und es klang so ein bisschen nassforsch am Anfang und dann hinterher, ich ruder zurück und mir fehlt dann doch der Mut.
Erstmal trotzdem ganz cool, dass du das gemacht hast. Und dann muss man auch sagen, das Thüringen-Kolleg in Weimar wird zwar geschlossen, aber es wird ein bisschen später geschlossen jetzt, als von Tischner geplant wurde. Auch im nächsten Schuljahr sollen noch Menschen dorthin gehen können, die ihr Abitur im zweiten Bildungsweg machen wollen. Und das ist doch schon mal eine gute Sache.
Genau, und weil uns jetzt die Zeit weggelaufen ist, kommt der Ausblick auf das kommende Plenum dann im kommenden Podcast mit Sicherheit drin vor. Und ansonsten hoffen wir, dass es euch gefallen hat.
Falls nicht, schreibt uns gerne. Falls ja, lasst uns Bewertung da. Bis nächste Woche.
Bis dahin. Ciao.
Ein Podcast von Funke.